SR Info. Bilanz am Mittag.
Frankreichs Regierung ist nur noch geschäftsführend im Amt und gefordert ist nun einmal mehr Präsident Macron. Was er zu sagen hat, berichten wir gleich. Außerdem geht es um die Bundestagsberatungen zur Gewalt gegen Frauen und um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südamerika, das offenbar kurz vor dem Abschluss steht. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Also, wer mit der Misere nichts zu tun hat, das wissen wir schon mal. Staatspräsident Emmanuel Macron, zumindest wenn es nach ihm selbst geht. Seine Beliebtheit ist zwar im Keller, seine Regierung wurde vom Parlament gestürzt, aber bei seiner Fernsehansprache zur politischen Krise in Frankreich zeigt er sich am Abend gewohnt selbstbewusst. Aus Paris, Caroline Döller.
Emmanuel Macron ist nicht gerade bekannt dafür, Fehler einzuräumen. Und seine TV-Ansprache war dann auch alles andere als ein Mea culpa. Im Gegenteil, die Auflösung der Nationalversammlung nach den Europawahlen sei unausweichlich gewesen. Die Regierung von Michel Barnier habe ihr Bestes getan, um mit den wackeligen Mehrheitsverhältnissen nach der Neuwahl zu arbeiten. Und dann wurde die Regierung gestürzt, trotz der Zugeständnisse, die Michel Barnier an alle politischen Kräfte gemacht hat. Sie wurde gestürzt, weil sich die extreme Rechte und die extreme Linke zu einer antirepublikanischen Front zusammengeschlossen haben. Und weil sich Kräfte, die einst Frankreich regierten, entschieden hatten, ihnen dabei zu helfen. Eine Art präsidiale Abrechnung, nicht nur mit den politischen Extremen, sondern auch mit den Sozialisten, die als Teil des Linksbündnisses für das Misstrauensvotum gestimmt hatten. Seinem Rücktritt, den Teile der politischen Linken offen fordern, erteilte Macron einmal mehr eine klare Absage. Er werde sein Mandat bis zum Ende ausüben.
Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme.
Ebenso einmal mehr kündigte Macron einen politischen Neustart an, mit einem neuen Regierungschef, den er in den kommenden Tagen ernennen will.
Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général.
Ich werde ihm den Auftrag erteilen, eine Regierung des allgemeinen Interesses zu bilden. Dort sollen alle politischen Kräfte vertreten sein, die sich an einer Regierung beteiligen können oder wenigstens zusichern, kein Misstrauensvotum anzustrengen. Oberste Priorität wird sein, einen Haushalt zu verabschieden. Dafür will Macron ab Freitag Vertreter der Fraktionen in den Élysée einladen, darunter auch die Sozialisten. Denn eine stabile Mehrheit erscheint nur möglich, wenn das Linksbündnis auseinanderbricht und gemäßigte Kräfte wie etwa die Sozialisten eine neue Regierung mindestens dulden. Dazu sei man bereit, unter Bedingungen, sagte der Fraktionschef der Sozialisten Boris Vallot am Abend bei France 2.
Nous ouvrons la possibilité de la nomination d'un gouvernement, d'un premier ministre de gauche.
Wir sind offen für die Möglichkeit, einen Premierminister aus den Reihen der Linken zu ernennen. Daran glaube ich, das hoffe ich und es wäre logisch, der sich dazu verpflichtet, nie wieder über irgendetwas mit der extremen Rechten zu verhandeln. Das Linksbündnis hatte bei den vorgezogenen Neuwahlen die meisten Mandate geholt und Regierungsanspruch erhoben. Von Macron kam ein Nein und die Bitterkeit darüber sitzt tief. Doch die Forderung des Sozialisten Boris Vallot erscheint illusorisch. Nicht zuletzt, weil ein neuer Premierminister den Rassemblement National, immerhin die stärkste Einzelfraktion im Parlament, nicht wird ignorieren können. Dafür werde man sorgen, betonte RN-Parteichef Jordan Bardella, ebenfalls bei France 2.
Nous savons que le nouveau gouvernement qui sera chargé de conduire la politique du pays arrive dans un contexte.
Die neue Regierung erbt schwierige Verhältnisse. Auch sie wird keine Mehrheit im Parlament haben. Aber sie wird auf uns zukommen müssen und fragen, was unsere Millionen Wähler sich wünschen. Ich ertrage diese Demokratie nicht mehr, in der man nie auf die Millionen von Franzosen hört, die den RN wählen. Mit dem Misstrauensvotum haben wir unseren Wählern Respekt verschafft und getan, wofür wir gewählt wurden. Präsident Emmanuel Macron dürfte das alles bewusst sein. Er spricht trotzdem von einer Regierung des allgemeinen Interesses und breiten Allianzen. Seine Worte bilden einen harten Gegensatz zur politischen Realität in Frankreich.
Caroline Döller war das aus Paris. Sie hält, nicht durchgehend, aber im Großen und Ganzen schon, die Waffenruhe im Libanon, auf die sich Israel und Hisbollah-Miliz vergangene Woche geeinigt haben. Was Gaza angeht, waren entsprechende Bemühungen bisher ja erfolglos. Dort gehen die Kämpfe weiter und die von der Hamas verschleppten Geiseln müssen noch immer in der Gewalt der Terroristen ausharren, so sie denn noch am Leben sind. Nun haben internationale Unterhändler nach Angaben der Hamas die Gespräche mit der militant-islamistischen Palästinenserorganisation und mit Israel über eine Waffenruhe im Gazastreifen wieder aufgenommen.
Hamas-Sprecher Bassem Naim zeigt sich in der Türkei in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP vorsichtig optimistisch.
Yes, there are reactivation.
Ja, es gibt eine Wiederbelebung der Verhandlungsgespräche, auch wenn es noch keine endgültige Vereinbarung gibt. Ich denke, es ist keine riesengroße Herausforderung, eine Vereinbarung zu erzielen.
A big challenge to reach a deal.
Zuletzt war eine Vereinbarung in Gaza an den Maximalforderungen beider Seiten, von Israel und der Hamas, gescheitert. Es scheint also Bewegung in die Gespräche gekommen zu sein. Das sieht auch Gershom Baskin im Interview mit dem Radiosender Kan so. Baskin war in der Vergangenheit immer wieder in Geiselverhandlungen involviert. Die Hamas verlangte bisher von allen immer die Zusage, dass der Krieg endet. Es sieht nicht danach aus, dass die israelische Regierung bereit ist, dies zuzusagen. Am Anfang des Krieges hat die Hamas aber noch eine weitere Sache gefordert, nämlich, dass palästinensische Gefangene aus den Gefängnissen freigelassen werden. Heute sagt sie das nicht mehr. Da scheint es einen Schlüssel zu geben, auf den man sich geeinigt hat. Dass der Punkt Freilassung der palästinensischen Geiseln lange Zeit ein mögliches Abkommen verhindert hat, erklärt in einem Interview im israelischen TV der US-Botschafter in Israel, Jacob Liu. Israel hätte dies besser kommunizieren sollen, seine leise Kritik an die Regierung.
I think that the resistance has come.
Ich denke, dass der Widerstand mehrheitlich von der Hamas kam, aber einiges von dem, was die israelische Regierung getan hat, hat den Fokus in einer Weise weg von der Hamas verschoben, was nicht hilfreich war. Auch auf israelischer Seite gibt es einen vorsichtigen Optimismus über eine mögliche Einigung mit der Hamas. Vielleicht bietet sich jetzt die Gelegenheit für ein Geiselabkommen, erklärte der neue Außenminister Gideon Saar am Rande eines OSZE-Treffens in Malta. Israel meine es ernst mit einem Geiselabkommen. Er hoffe, so Saar, dass es erreicht werden könne, und zwar so schnell wie möglich. Worte, denen Adam Hajjaj nur wenig Glauben schenkt. Sein Cousin ist seit über einem Jahr im Gazastreifen in der Hand der Hamas. Wie viele andere Angehörige der Geiselopfer ist er verzweifelt. Ich weiß nicht, ob es ein Abkommen geben wird oder nicht, ob überhaupt etwas vorankommt. Aber ich sage mit ganzem Herzen, ich glaube nicht mehr an die Politik, nicht an rechts oder links. Ich vertraue nur auf meine Gebete, in denen ich Gott bitte, ihn mir zurückzubringen. Das ist das Einzige, was mir geblieben ist. Ich habe kein Vertrauen mehr in niemanden. Ich glaube kein Wort mehr. Ich will nur, dass er zurückkommt. Immerhin hat Katar die Verhandlungen wieder aufgenommen. Zuletzt hatte das Emirat seine Vermittlungsbemühungen auf Eis gelegt aus Frust über Israel und die Hamas. Erst wenn beide Bereitschaft und Ernsthaftigkeit zeigten, wollte Katar sich wieder als Vermittler einschalten. Dies scheint jetzt wieder der Fall zu sein.
Julio Segador hat berichtet. Neben den Kriegen in Gaza und im Libanon muss sich die israelische Politik nur noch mit der Lage im benachbarten Syrien befassen. Offenbar stellt man sich angesichts der überraschend schnellen Offensive der Rebellen dort auf einen möglichen Kollaps der syrischen Armee ein. Man sei auf alle Szenarien vorbereitet, sowohl offensiv als auch defensiv, teilte das israelische Militär mit. Über den Vormarsch der Islamistenmiliz gegen die Truppen von Machthaber Assad in Syrien berichtet Anna Usius.
Mit Jubel, Hupen und Applaus wurden sie in Hama begrüßt, zeigen die islamistischen Aufständischen und veröffentlichen selbstgedrehte Videos von ihrem Einmarsch in die viertgrößte Stadt Syriens. Gott ist groß, rufen sie, und wir sind im Zentrum von Hama. Der Anführer der wichtigsten Islamistenmiliz Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Julani, veröffentlichte eine Videobotschaft in sozialen Netzwerken. Ich freue mich, euch mitzuteilen, liebe Brüder, dass eure kämpfenden Brüder, die Revolutionäre, begonnen haben, in die Stadt Hama einzuziehen, um die 40 Jahre alte Wunde in Syrien zu heilen. Ich bitte Allah, den Allmächtigen, dass die Befreiung von Hama eine Befreiung ohne Rache, sondern voller Barmherzigkeit und Freundlichkeit wird. Milizenführer al-Julani gibt sich volksnah, will sich gnädig zeigen, hat sogar seinen Namen geändert, von dem dschihadistischen Kampfnamen zurück zu seinem bürgerlichen Ahmed al-Shara. Mit der 40 Jahre alten Wunde in Hama spielt der Milizenchef auf die symbolische Bedeutung der Stadt an. In den 80er Jahren ließ Assads Vater in der Stadt Proteste von islamistischen Muslimbrüdern blutig niederschlagen. Rund 20.000 Menschen sollen damals gestorben sein. Seitdem war die Stadt fest in Regierungshand, auch den ganzen syrischen Bürgerkrieg hindurch. Umso dramatischer ist für den syrischen Präsidenten Assad jetzt der Verlust. Die Aufständischen könnten bis Homs und weiter Richtung Damaskus vorrücken. Die Menschen in Homs und Dara sollten sich bereit machen, erklärte al-Julani. Assad stehe massiv unter Druck, sagen Beobachter. Es sei erstaunlich, wie schnell die Milizen die gut 100 Kilometer zwischen Aleppo und Hama überwinden konnten. Die Entfernung zwischen Aleppo und Hama ist sehr groß, so Militärbeobachter Hatem al-Falahi bei al-Jazeera. Die syrischen Regierungstruppen hätten die Möglichkeit gehabt, eine Verteidigungslinie zu errichten, doch sie haben dies nicht getan. Jetzt sprechen wir von einem Rückzug unter Beschuss. Der Krieg ist in einer schwierigen Phase und er kann sich für Assad in eine Niederlage verwandeln. Während die einen bereits feiern und auf ein Ende des Regimes hoffen, fürchten die anderen den Vormarsch der Islamisten. Bilder zeigen lange Autoschlangen von Menschen, die versuchen, aus Hama Richtung andere syrische Städte zu fliehen. Auch aus der Millionenstadt Aleppo sind Zehntausende auf der Flucht, vor allem in die Kurdengebiete im Nordosten des Landes. Dort ist die Lage schwierig, es gibt improvisierte Camps, aber nicht für alle. Wir haben keine Decken, Matratzen oder Zelte, so dieser Geflüchtete. Wir sind krank geworden und haben keine Medikamente, wir haben nichts. Und keiner weiß, wie die Zukunft Syriens aussieht. Viele fragen sich, wo eigentlich Assads Verbündete sind, Russland und Iran. Mit ihrer Hilfe hatte sich Assad im syrischen Bürgerkrieg bislang an der Macht halten können. Haben sie Assad fallen gelassen? Russland flog zwar in den vergangenen Tagen einige Luftangriffe gegen die Milizen, hat aber eigentlich mit der Ukraine andere Sorgen. Und der Iran, der zweite große Verbündete Assads, ist durch den Konflikt mit Israel und die Verluste der Hisbollah im Libanonkrieg geschwächt. Vor wenigen Tagen hieß es, Verstärkung für Assads Truppe komme nun von den pro-iranischen Milizen aus dem Irak, doch offenbar nicht ausreichend und nicht schnell genug, um Hama zu verteidigen. Al-Julani warnte den Irak, keine weiteren Unterstützer Assads nach Syrien zu lassen. Die Milizen sind wild entschlossen, weiter zu marschieren, bis in die Hauptstadt Damaskus, um dort Assad zu stürzen.
Es ist natürlich nur eine Randnotiz, dass nun auch weltweit die Fans von K-Pop-Bands wie BTS nervös werden. Von deren 7 Mitgliedern leisten nämlich 5 derzeit den Wehrdienst ab in Südkorea. Und dass die Ausrufung des Kriegsrechts vor einigen Tagen auch für Fanseelen beunruhigend. Die Staatskrise, die Südkorea erfasst hat, ist ja auch noch nicht ausgestanden. Denn der schon vorher umstrittene Präsident ist nun für viele Menschen untragbar geworden. ARD-Korrespondent Thorsten Ifland in Seoul zur Frage, wie tief der Schock bei den Menschen noch sitzt.
Ja, der sitzt immer noch tief, auch wenn sich die erste Entrüstung, die erste Wut und die ganzen lautstarken Demonstrationen nach dieser historischen Dienstagnacht etwas beruhigt haben. Mir geht da nach wie vor eine Frau nicht aus dem Kopf, die Tränen in den Augen hatte, als wir sie gefragt haben, wie sie die ganze Lage beurteilt. Und das ist auch nur verständlich. Es gibt viele Menschen, die die Militärdiktaturen im Land Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre miterlebt haben. Sie haben leidenschaftlich für die ja noch junge Demokratie gekämpft und auf einmal von heute auf morgen ist sie wieder so in Gefahr, das war und ist schon krass. Was die Gemütslage der Menschen angeht, wird jetzt viel vom Ausgang der Abstimmung über ein Amtsenthebungsverfahren abhängen. Kommt es dazu nicht, kann ich mir vorstellen, dass das wieder Tausende auf die Straße treibt.
Nun laufen mittlerweile ja Ermittlungen wegen Hochverrats gegen Präsident Yoon. Auch dazu nochmal Thorsten Ifland.
Ja, die Ermittlungen wegen Hochverrats sind das eine. Dahinter stecken Anzeigen von knapp 60 Aktivisten. Eine mögliche Verurteilung Yoons wegen Aufruhrs ist das andere. Da droht im Extremfall die Todesstrafe und dafür würde auch die präsidentielle Immunität aufgehoben werden. Aber dass es so weit kommt, das sehe ich jetzt nicht. Dazu kommt, dass Südkorea seit 1997 auch keine Hinrichtung mehr vollstreckt hat. Was das Amtsenthebungsverfahren angeht, so läuft das wie folgt. Die Opposition hat den Antrag auf das Verfahren eingereicht. Gibt es dafür bei der Abstimmung im Parlament eine Zweidrittelmehrheit, wird Yoon suspendiert. Dann müssen aber erst noch Verfassungsrichter entscheiden, ob das alles so in Ordnung ist. Und erst dann wird der Staatschef des Amtes enthoben. Dafür haben die Richter 180 Tage Zeit, also ein halbes Jahr. Und weitere 60 Tage später gäbe es dann Neuwahlen. Also das kann sich noch sehr lange ziehen.
Ja, noch ein langer Weg bis zu klaren Verhältnissen. Stellt sich die Frage, wie es angesichts dessen nun weitergeht.
Na, fest steht, dass es so jedenfalls nicht weitergehen kann, denn das schadet dem Land, den Menschen und dem Ansehen Südkoreas. Das Land ist politisch sehr gespalten und eigentlich kann es sich so ein politisches Chaos auch nicht leisten. Es gibt ständig Stress mit Nordkorea. Südkorea ist geopolitisch super wichtig, wo Russland und China quasi Nachbarn sind. Und dazu gibt es noch reichlich innenpolitische Baustellen. In der aktuellen Situation hilft es wohl nur, wenn Yoon schnell zurücktritt, schnell neu gewählt wird und die neue Regierung dann wieder handlungsfähig ist.
ARD-Korrespondent Thorsten Iffland zur Lage in Südkorea nach der zeitweiligen Ausrufung des Kriegsrechts. Gehört hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Und da geht es gleich unter anderem noch um die Beratungen im Deutschen Bundestag heute Vormittag zum Thema Gewalt gegen Frauen. Jetzt gibt es hier erstmal die Meldungen mit Aaron Klein.
Ampel aus ist das Wort des Jahres 2024. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden mitgeteilt. Zur Begründung hieß es, der Bruch der Koalition von SPD, Grünen und FDP habe für einen Paukenschlag gesorgt. Auf dem zweiten Platz landete Klimaschönfärberei, auf Platz 3 folgt kriegstüchtig. Im vergangenen Jahr wurde Krisenmodus zum Wort des Jahres gekürt. In Augsburg hat die Polizei offenbar einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verhindert. Nach Angaben der Zeitung Die Welt soll ein irakischer Staatsbürger den Markt ausgespäht haben. Der Mann stand demnach in Kontakt mit Mitgliedern der Terrororganisation Islamischer Staat. Dem Zeitungsbericht zufolge hatte ein ausländischer Nachrichtendienst auf entsprechende Internetaktivitäten des Verdächtigen hingewiesen. Die Polizei bestätigte inzwischen, dass der 37-Jährige festgenommen wurde. Zu den möglichen Anschlagsplänen äußerte sie sich nicht. Im Saarland soll die Bezahlkarte für Flüchtlinge zum Start ins neue Jahr kommen. Nach Angaben des Innenministeriums wird die Einführung in der Landesaufnahmestelle Lebach für Anfang Januar angestrebt. Bis dahin müssten noch Details zur Umsetzung geklärt werden. Mit der Karte sollen Leistungen in 14 Bundesländern weitgehend bargeldlos fließen. Das soll die kommunale Verwaltung entlasten und verhindern, dass Geflüchtete Schleusern oder Angehörigen in der Heimat Geld geben.
SR Info.
Die Gewalt gegen Frauen nimmt in Deutschland weiter zu. Im vergangenen Jahr stiegen im Vergleich zu 2022 die registrierten Sexualstraftaten und die Fälle häuslicher Gewalt um rund 6%. In Frauenhäusern und Schutzwohnungen suchten im vergangenen Jahr rund 14.000 Frauen mit 16.000 Kindern Zuflucht. Rund 15.000 mussten allerdings wegen Platzmangels abgewiesen werden. Im Bundestag herrscht Einigkeit darüber, dass von Gewalt betroffene Frauen in Deutschland bessere Hilfsangebote brauchen. Ob dazu noch vor der für Februar erwarteten Neuwahl ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wird, das ist aber fraglich, wie eine Debatte dazu heute Vormittag gezeigt hat. Eva Ellermann.
Es war eine Debatte allein unter Frauen. Und die sind sich im Grundsatz einig, dass weibliche Gewaltopfer dringend besser geschützt werden müssen. Carmen Wegge, SPD, formuliert es so.
Wir dürfen es nicht akzeptieren, dass der gefährlichste Ort für Frauen ihr eigenes Zuhause ist.
Die seit Jahren geforderte Ausweitung von Hilfe und Beratung für Betroffene soll nun mit dem Gewalthilfegesetz kommen, verspricht Familienministerin Lisa Paus von den Grünen.
Weil wir mit diesem Gesetz einen Rechtsanspruch für jede Frau schaffen und weil wir mit diesem Gesetz endlich als Bund einsteigen in den Ausbau der Schutz- und Beratungsstruktur. Das bedeutet bis 2036 2,6 Milliarden Euro für die Länder und für die Kommunen.
Noch vor der Bundestagswahl im Februar will die Bundesregierung das Gesetz beschließen. Doch dafür braucht sie die Stimmen von Union und FDP. Schwierig, denn der Wahlkampf hat schon begonnen und spiegelt sich auch in dieser Debatte. Silvia Breer, familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, geht die Familienministerin frontal an.
Frau Ministerin, in diesem Haus, und wir haben es gerade auch gehört, gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, denen dieses Thema ein echtes Herzensthema ist, mich eingeschlossen. Aber Sie haben dieses Thema leider erst mit dem Ampel-Aus für sich entdeckt. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, das gehört zur Wahrheit dazu. Da können Sie ruhig schreien. Ihre Bilanz aus 3 Jahren ist null. Einfach nur null.
Zu spät und zu wenig geliefert beim Schutz für weibliche Gewaltopfer. So sehen es auch die anderen Oppositionsparteien, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Union und FDP haben eigene Entwürfe vorgelegt. Die Union fordert eine nationale Strategie. Außerdem mehr Prävention und die elektronische Fußfessel für Täter. Auch die FDP will die Seite der Täter stärker in den Blick nehmen. Das sind doch Punkte, über die man sprechen könnte, signalisieren SPD und Grüne.
Frauenministerin Paus.
Wie sieht es bei Ihnen aus von der Union? Jetzt ist die Zeit. Wir haben lange genug miteinander rumgerungen. Es gibt Gesamtkonzepte. Lassen Sie uns an den Tisch setzen und schauen, wie wir das Gesetz noch verbessern können.
Und noch klarer, Ariane Fescher von der SPD.
Unsere Hand ist ausgestreckt und wo ein Wille ist, da wartet eine Lösung.
Doch die CSU-Frauenpolitikerin Dorothee Bär gibt der Bundesregierung Kontra.
Sie legen was Schlechtes vor und Union friss oder stirb und dann ist alles gut. Nee, so funktioniert Demokratie nicht.
Am Ende sagt sie dann aber doch:
Wir stehen für Gespräche bereit.
Und zwar schon in der kommenden Woche. Die Familienministerin hat schon vor der Debatte angeboten, ihren Terminkalender freizuräumen. Vielleicht bewegt sich ja doch noch etwas im Sinne der über 800 Mädchen und Frauen, die pro Tag häusliche oder sexuelle Gewalt erleben.
Eva Ellermann. Grundstücksmarktbericht. Hinter diesem komplizierten Begriff verbirgt sich eigentlich die Frage: Kann man sich Bauen leisten? Dieser Grundstücksmarktbericht ist für das Saarland heute vorgestellt worden. Max Zettler.
Zwischen 2022 und 2023 ist der durchschnittliche Kaufpreis für Mehrfamilienhäuser um bis zu 200 Euro pro Quadratmeter gesunken. Das führen die Erheber des Berichts vom Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung auf sinkende Nachfrage in dem Zeitraum zurück. Neben der Corona-Pandemie waren die Ukraine-Krise und die gestiegenen Baukosten maßgebliche Faktoren. Unverändert angestiegen ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen. Wie in den vergangenen Jahren auch, war Bauland am teuersten im Raum Saarbrücken, Perl, im Landkreis Saarlouis und im Saarpfalz-Kreis. Am günstigsten war Bauland im Landkreis St. Wendel. Hier hat der Quadratmeter mehr als halb so viel gekostet wie in den hochpreisigeren Regionen. Der saarländische Durchschnittspreis liegt bei rund 135 Euro pro Quadratmeter. Etwa ein Fünftel höher als beim letzten Bericht vor 2 Jahren.
Zölle und Protektionismus statt freiem Handel. Diese Ideologie wird nicht nur von Donald Trump vorangetrieben und sie kostet Wohlstand. Darin sind sich Wirtschaftswissenschaftler weitgehend einig. Für Europa als Ganzes und die lahmende deutsche Wirtschaft im Besonderen wäre es deshalb mehr als nur ein Zeichen, wenn nach 25 Jahren hin und her das Mercosur-Abkommen tatsächlich in Kraft treten würde. Es wäre das größte Freihandelsabkommen der Welt. Ein Markt mit 780 Millionen Menschen würde entstehen, mit EU und Staaten Südamerikas. Nun ist EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Montevideo geflogen, wohl weil sie das Abkommen heute tatsächlich unterzeichnen will. Deutschland drängt auf diesen Abschluss, genau wie Brasilien und Argentinien. Frankreich und andere EU-Länder sind dagegen, weil sie negative Folgen für ihre Landwirte fürchten. Anne Herberg.
Hier grast er also, der Schreck der europäischen Landwirte. Braune und weiße Rinder stapfen gemütlich über die grünen Weiden der Fazenda von Ellen Marina in Lorena, im Hinterland von São Paulo. Das sind unsere berühmten grünen Rinder. Grün, weil sie zu 90% Gras fressen. Hier geht kein Tier raus ohne strengsten Kontrollen. So entsteht das Fleisch, das in der ganzen Welt gelobt wird. Das stimmt nicht ganz. In Frankreich sorgt dieses Fleisch eher für riesigen Zoff. Zuerst kündigte die Supermarktkette Carrefour an, brasilianische Steaks zu boykottieren, und zwar aus Solidarität mit den Landwirten, die gegen das geplante Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten protestieren. Ihre Sorge: Billigfleisch aus Südamerika flute bald europäische Märkte. Daraufhin bezeichnete ein französischer Abgeordneter brasilianisches Fleisch sogar als Müll. Das brachte dann wiederum Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf die Palme. Ich möchte, dass unsere Agrarindustrie weiter wächst und weiter französische Abgeordnete erbost, die brasilianische Produkte schlecht machen. Denn wir werden das Mercosur-Abkommen umsetzen, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch, weil ich seit 22 Jahren dafür kämpfe. Verhandelt wird sogar schon seit ganzen 25 Jahren. Doch sehr viel deutet darauf hin, dass der Freihandelsdeal zwischen EU und den Mercosur-Staaten nun wirklich kommen könnte. Und zwar trotz der Blockade aus Frankreich. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zum Mercosur-Gipfel in Uruguays Hauptstadt Montevideo gereist. Erwartet wird, dass das Abkommen dort in einem ersten Schritt zumindest vorläufig unterzeichnet wird. Aus Südamerika jedenfalls sei kein Veto zu erwarten, teilte Uruguays Außenminister bereits mit. Das Abkommen, das die größte Freihandelszone der Welt schaffen würde, habe nicht nur wirtschaftlich großes Potenzial, meint der Politikwissenschaftler Paulo Velasco von der Staatlichen Universität Rio de Janeiro. Mit der Aussicht, dass sich unter dem zukünftigen US-Präsidenten Trump der Handelskonflikt mit China verschärfe, sei die EU für Südamerika ein ganz zentraler Partner. Die Europäische Union ist ein historischer Partner. Und es gibt viele Branchen, in denen gerade Brasilien von Europa profitieren kann. Gerade in bedeutsamen Branchen, die Arbeitsplätze schaffen, wie Maschinenbau, grüne Energie, Chemie, Technologieexport. Da guckt man nicht nach China oder Russland, sondern Richtung EU. Wir teilen gemeinsame Werte, anders als beispielsweise mit den meisten BRICS-Staaten. Widerstand gibt es allerdings auch in Südamerika. Zum einen fürchten Gewerkschaften und linke Parteien um lokale Industrien. Dazu warnen viele Organisationen der Zivilgesellschaft, der Deal würde ein Wirtschaftsmodell festschreiben, das Ungleichheit und Umweltzerstörung mit sich bringe. Die Versuche Europas, strengere Umweltauflagen in das Abkommen zu verhandeln, sorgten jedoch im rohstoffreichen und immer selbstbewusster auftretenden Südamerika für Misstrauen. Kommt ein Abkommen erneut nicht zustande, wie im vergangenen Dezember, als die EU auf den letzten Metern nochmal nachbessern wollte, dann sorgt das in Südamerika jedenfalls nicht für mehr Vertrauen in die EU als Handelspartner.
Fehlt uns noch das Wetter im Saarland. Heute viele Wolken mit etwas Sonne, nur vereinzelt Schauer und dazu 6 bis 9 Grad. In der zweiten Nachthälfte kommt gebietsweise etwas Regen auf. Die Tiefstwerte von 4 bis 2 Grad sind dann schon Geschichte. Morgen am Samstag erst dichte Wolken mit zeitweiligem Regen. Im Tagesverlauf etwas Sonne und nur noch einzelne Schauer, windig. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Am Sonntag ganz ähnlich und etwas kühler. Das war's von der SR-Infobilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Viele internationale Zeitungskommentare befassen sich heute mit den politischen Entwicklungen in Frankreich und Deutschland und den Folgen für die EU. Die Irish Times aus Dublin schreibt: Durch den erzwungenen Rücktritt von Premierminister Barnier ist Frankreich in eine Krise voller politischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Risiken geraten. Und das in einer schwierigen Phase für die Europäische Union und ihren Platz in einer sich rasch verändernden Welt. Zudem wird die Rolle Deutschlands als Frankreichs etablierter Partner bei der Steuerung der EU in Frage gestellt. Dort gibt es im Februar vorgezogene Parlamentswahlen vor dem Hintergrund eines ins Stottern geratenen exportorientierten Wirtschaftsmodells. Das gleichzeitige Auftreten politischer Erschütterungen bei den beiden traditionellen Hauptakteuren der EU ist beunruhigend. Auch die portugiesische Zeitung Público zeigt sich besorgt. In der Debatte des französischen Parlaments, die der Abstimmung über das Misstrauensvotum vorausging, griffen sich die extreme Rechte und die extreme Linke gegenseitig heftig an, nur um am Ende gemeinsam abzustimmen. Dies ist die besorgniserregende zweite Krise der Demokratie, die durch den Radikalismus links und rechts gefangen ist, ohne dass die politische Mitte eine Mehrheit bilden konnte. Die vorgezogene Neuwahl in Deutschland wird wahrscheinlich zu einem Sieg der Mitte-Rechts-CDU-CSU führen. Wieder einmal tragen die Extreme zur politischen Instabilität bei, selbst im traditionell stabilen Deutschland. Der Kommentator der polnischen Rzeczpospolita meint: Die Neuwahlen in Deutschland könnten auch eine Chance sein. Die Regierung in Paris ist nicht in der Lage, das zu tun, worin Frankreich immer gut war, der EU eine Richtung zu geben. Dagegen ist die Tatsache, dass in Deutschland im Februar vorgezogene Neuwahlen anstehen, nicht so sehr von Belang. Kanzler Scholz war nie sonderlich daran interessiert, in der EU eine richtungsweisende Rolle zu spielen, und seine Ampelkoalition ist schon lange mit internen Streitigkeiten beschäftigt. Wenn die Bundestagswahl zu einem stärkeren Kanzler führen würde, wäre das sogar von Vorteil. In einer Situation, in der, wie in Frankreich, die Parteien der extremen Linken und der extremen Rechten an Stärke gewinnen, ist dies jedoch keineswegs sicher. Die Presse aus Österreich meint, die politische Realität habe das einstige Wunderkind Macron entzaubert. Der französische Präsident hat weder Frankreich noch Europa reformiert. Der hyperaktive Staatschef geht vielen Franzosen inzwischen auf die Nerven. Aus Macrons einst mitreißender Kreativität ist eine realitätsferne Selbstüberschätzung geworden, die ihn zu fatalen Fehlentscheidungen verleitet, mit katastrophalen Folgen für sein Land und ganz Europa. Die Krise Frankreichs lähmt die EU ausgerechnet in einer Zeit, die geprägt ist von Militärkonflikten, drohenden Handelskriegen und der Wiedergeburt machthungriger Imperien. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.